Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Ich bin Kirsten Dietrich und unser Thema im Religionen-Podcast heute ist inspiriert durch den Blick in den Kalender und in die jüngste Vergangenheit. Zwei Passagierflugzeuge, gekapert von islamistischen Terroristen, fliegen in die Doppeltürme des World Trade Centers in New York. Ein weiteres in das Gebäude des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums und ein viertes stürzt ab, nachdem Passagiere sich gegen die Terroristen zur Wehr setzen. Knapp 3000 Menschen starben an jenem 11. September 2001, der in der nächsten Woche 25 Jahre her ist. Die Welt ist seitdem eine andere und ich möchte mit Ihnen jetzt auf einen von vielen Bereichen schauen, der sich grundlegend verändert hat, nämlich den Dialog der Religionen und das Verhältnis der Religionen zueinander. Vor 9/11 galt, interreligiöser Dialog ist schön, aber nicht unbedingt notwendig. Und seitdem, da gilt das Gespräch der Religion untereinander als grundlegend wichtig und zentrale Aufgabe, vor allem um Einigkeit herzustellen und die Macht des Glaubens zu entschärfen.
Gerade im interreligiösen Dialog wird ja sehr oft so nach Gemeinsamkeiten gesucht. Aber ich frage mich immer, ob das eigentlich der richtige Ansatz ist und ob eigentlich nicht der bessere Ansatz ist zu sagen, ey, wir sind total unterschiedlich und das ist halt schön so und wir müssen einander nicht nur respektieren, wenn wir irgendwas gemeinsam haben.
So nimmt das Tanja Yael Raab wahr, die auf Instagram ihren Followern jüdisches Leben und jüdische Traditionen erklärt. Auch über diese Skepsis gegenüber dem interreligiösen Dialog wollen wir sprechen, unter anderem mit dem Blick auf 20 Jahre Deutsche Islamkonferenz, auf das päpstliche Friedensgebet in Assisi und auf Machtungleichheit im interreligiösen Dialog. Vor 20 Jahren, im September 2006, da lud der damalige Innenminister Wolfgang Schäuble zur ersten deutschen Islamkonferenz ein. Das Ziel, Zitat, er wollte einen institutionellen Rahmen für den Dialog zwischen Menschen muslimischen Glaubens und Vertretern aller Ebenen unseres Gemeinwesens schaffen, um, nochmal ein Zitat, die Integration der Muslime zu erleichtern und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu wahren. Die Islamkonferenz, das war so der erste Versuch des Staates, mit einer möglichst großen Vielfalt von MuslimInnen in Deutschland in einen Dialog zu kommen. Eingeladen waren muslimische Verbände und Moscheevereine, dazu kamen Einzelpersonen. Zineb El-Masra war eine dieser muslimischen Persönlichkeiten, die zur Islamkonferenz dazu gebeten wurden, allerdings nicht in die allererste, sondern in die zweite Auflage der Islamkonferenz von 2010 bis 2013. Zineb El-Masra ist Autorin, Publizistin, Journalistin. Auch im Programm von Deutschlandfunk Kultur können Sie sie immer wieder hören. Und ich freue mich sehr, dass sie jetzt bei mir im Studio ist, um über ihre Erfahrungen zu sprechen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Als die Islamkonferenz eingerichtet wurde 2006, da haben Sie gerade die multikulturelle Frauenzeitschrift Gazelle gegründet. Wie haben Sie das wahrgenommen, dass da jetzt endlich der Dialog mit muslimischen Menschen beginnt, die eben nicht nur als Teil der total unbestimmten Gruppe Gastarbeiter wahrgenommen werden oder als so eine Art aktuelles Problemmanagement?
Ich glaube, das ist so ein bisschen der Zeit geschuldet. 2006 hatten wir eine ganz andere Art, wie wir über Menschen mit Einwanderungsgeschichte gesprochen haben, auch über Muslime. Und dass das plötzlich auf der, sagen wir mal, sehr hohen Ebene stattgefunden hat, nämlich auf Regierungsebene, hat natürlich auch mir, so wie auch vielen anderen MuslimInnen, natürlich schon dieses Gefühl gegeben, okay, hier verändert sich was in Deutschland. Auch der Staat mit dem Blick auf die muslimische Lebensrealität ist. Das war natürlich schon beeindruckend, obgleich, und jetzt kommt so ein bisschen die Kritik, es natürlich eine gewisse Ernüchterung gab, weil man schon feststellen muss, dass sich vielleicht dieser Dialog nicht so ganz in die produktive Richtung entwickelt hat.
Dann lassen Sie uns in diese Geschichte dieses Dialogs nochmal so ein bisschen tiefer einsteigen. Als Sie 2010 eingeladen wurden als Einzelpersönlichkeit, was war denn die Erwartung, die von Seiten des Innenministeriums an diese Einladung geknüpft war?
Ich glaube, das hat viel auch ein bisschen damit zu tun, dass zu der Zeit ich auch viel zum Thema muslimisches Leben aus weiblicher Perspektive beschrieben, berichtet habe und auch gesprochen habe. Einige Monate zuvor war die Anfrage formuliert. Also es gab ein paar Monate später mein bekanntes Buch, dieses Generationenbuch Muslim Girls. Und ich glaube, da bezog sich sozusagen auch die Anfrage, weil die Vorschau war schon auf dem Weg. Man hat davon mitbekommen und hat mich eben als entsprechende Ansprechpartnerin wahrgenommen, weil ich eben auch zu den Einzelpersonen gehörte, die nicht explizit Islamkritik betrieben haben. Das Schöne, das muss man auch sagen, der ersten Phase der Islamkonferenz, man hat eben die sogenannten Islamverbände auf der einen Seite platziert, plus verschiedene verschiedene Einzelpersonen, die aber schon eher islamkritisch waren, bis auf ein paar wenige. Und in der zweiten Phase wollte man sozusagen dieses Format weiterentwickeln zu neueren Stimmen, weiteren Stimmen und eben auch Stimmen, die vielleicht eine gewisse Differenzierung reinbringen, die manchmal vielleicht in diesen schrillen Islamdiskurs eher zu kurz kommt. Und dementsprechend hat man meine Rolle sozusagen, glaube ich, aus dieser Perspektive platziert und sich da eben auch die Hoffnung gemacht, dass ich da eben diese Perspektive aber auch mit reinbringe.
Haben Sie das Gefühl, dass Sie diese Perspektive einbringen können? Wenn ich mir Ihre Vorstellung angucke, die ja immer noch auf der Seite der Islamkonferenz online ist, dann steht da, dass Sie das Ziel haben, die Anerkennung von MuslimInnen in der deutschen Gesellschaft voranzubringen und den Abbau von Ängsten im Zusammenhang mit dem Islam.
Ja, also ich würde sagen, ja, das ist mir gelungen. Ich konnte da ja auch meine Kritik, aber auch meine Vorschläge immer mit einbringen. Ich fand auch die Arbeit durchaus produktiv. Ich sage durchaus, weil leider Gottes leider oft die Dynamik passiert ist, dass wir hatten beispielsweise eine Handreichung erarbeitet zum Thema Geschlechtergerechtigkeit und Sie müssen sich vorstellen, man hat da regelmäßig Treffen, also wir sehen sozusagen mediale, man nur die große Präsentation, aber dazwischen gibt es eben sehr viele Treffen, die eben auf ehrenamtlicher Basis geschehen und da gibt man eben sehr viel Zeit und Input mit rein und dann ist es aber oftmals auch passiert, dass sozusagen kurz bevor man sozusagen abschließend gesagt hat, so jetzt wollen wir dieses Produkt, in dem Fall die Handreichung, auf die nächste Ebene bringen, dass dann meistens die Verbände dann, obwohl sie Teil der Auseinandersetzung auch inhaltlich dabei waren, das dann ausgebremst haben. Und dementsprechend muss man dann schon fragen, wie sich auch teilweise das Bild der Muslime in der Öffentlichkeit bildet. Also es gibt sozusagen den Blick des anderen, des Fremden, die Personen, die kommen und dann gibt es die, die sozusagen als Autochton, das sind dann sozusagen die Deutsch-Deutschen, auf die Menschen blicken und dann ist natürlich die Frage, wie verhalten sich diese Menschen in der Interaktion, Stichwort auch Dialog. Und wenn der Dialog da oft sozusagen an vermeintlichen Tabus zerbricht und eben nicht aufrichtig geführt wird, dann kommt man produktiv nicht besonders weiter.
Und das heißt, man muss so einen Dialog, damit der fruchtbar wird, muss man sehen, dass zum Beispiel, dass das Etikett auf der einen Seite der Staat, auf der anderen Seite der Islam, dass diese Etiketten viel zu groß gefasst waren.
Na, der Staat war ja sozusagen eher der Moderator in dem Fall. Wenn wir sozusagen in den Arbeitsgruppen gesessen haben, dann hat der Staat moderiert, die Räume zur Verfügung gestellt und wir Einzelpersonen, Schrägstrich, natürlich gab es auch die staatliche Seite durch verschiedene Ministerien, aber eben auch die Verbände und die Einzelpersonen. Und wenn da natürlich moderiert wird und man sich so vermeintlich geeinigt hat, die Verbandsebene dann Dinge revidiert, die sie vorher eigentlich zugestimmt hat und die wir sozusagen auch miteinander erarbeitet haben, dann ist das natürlich auch ein bisschen frustrierend. Und Dialog setzt eben auch ein Ehrlichmachen voraus. Also jeder geht vielleicht auch mit einer gewissen Agenda, das bin ich auch, zu sagen, ich möchte dazu beitragen, dass die muslimische Lebenswirklichkeit, die sehr divers ist, abgebildet wird, dass wir ein bisschen wegkommen von dieser sehr schrillen sogenannten Islamkritik, dass wir auf der einen Seite die Probleme benennen, aber eben auch die Chancen und vielleicht von den Gruppen lernen, die innerhalb der muslimischen Gemeinschaft, die ja sehr heterogen ist, es schafft eben auch mit problematischen Themen umzugehen, die sich emanzipieren, wenn wir das aus weiblicher, aber eben auch aus männlicher oder auch queerer Perspektive betrachten, all die Themen, die sozusagen in dieser Community brodeln, dass man die eben auf den Tisch packt. Und wenn die andere Seite, und sagen wir jetzt in dem Fall die Verbände, sozusagen an einem bestimmten Islambild festhalten oder Muslimbild festhalten, dann kann man natürlich mit dieser Haltung reingehen, dass man das beibehalten möchte, aber dann findet kein Dialog statt, sondern eigentlich eine fast schon Manipulation, weil man sozusagen versucht, das Gegenüber in die eigene Richtung zu bringen, statt zu gucken, okay, wie können wir unsere gegenseitigen und unterschiedlichen Perspektiven erstmal verstehen und kennenlernen und dann aber schauen, wie können wir uns vielleicht auch in der Mitte treffen, sodass beide Seiten ja aufeinander tatsächlich zugehen und darum geht es ja dann am Ende, in einer Gesellschaft friedlich und gut und auch wohlwollend miteinander lebt und auskommt und für die muslimische Community bedeutet das natürlich auch, sich entwickeln zu dürfen und da muss ich sagen, das kann der Staat gar nicht in der Form forcieren. Da braucht es natürlich die muslimischen Köpfe selbst.
Ist dann so ein Dialog überhaupt die richtige Form, um das zu organisieren?
Also, wie ich eingangs gesagt habe, ich glaube, es war auf jeden Fall eine gute Idee, damit zu beginnen und sozusagen einfach mal den ersten Schritt zu wagen. Ich glaube, schwierig wird's, wenn man glaubt, man kann einfach weitermachen. Und ich glaube, das ist in den letzten Jahren bei der Deutschen Islamkonferenz passiert. Man trifft sich regelmäßig, es gibt die Einzelpersonen nicht mehr. Es ist eigentlich nur, die Verbände erzählen, was sie brauchen, woran sie leiden. Und da findet dann eben kein Dialog mehr statt.
Und von staatlicher Seite kommt dann vor allen Dingen die Fokussierung auf Sicherheitsfragen und die Angst vor Radikalisierung, was ja auch jetzt nur ein schmaler Ausschnitt von muslimischer Lebensrealität in Deutschland ist.
Absolut, aber, und das muss man halt auch fairerweise sagen, der Staat fokussiert sich nicht nur darauf. Also der Staat hat eben auch dazu beigetragen, und das ist auch von staatlicher Seite forciert worden, beispielsweise die Imamausbildung, die Strukturen dafür herzustellen. Aber auch die Tatsache, dass wir mehrere islamisch-theologische Standorte haben, das ist auch etwas, was eben in der Islamkonferenz forciert und unterstützt wurde. Ist von staatlicher Seite, also nicht behindert, sondern tatsächlich aktiv unterstützt. Also das heißt, das, was vielleicht die Islamverbände gerne immer kritisieren, dass sie keine Möglichkeiten bekommen, ihr Islam in Deutschland zu verankern, sozusagen ihr Islamverständnis eben auch Raum zu, das stimmt einfach mit der Lebensrealität nicht. Und natürlich gibt es auf der anderen Seite die Frage der Sicherheit, die in erster Linie natürlich viele Muslime selbst betrifft. Also wenn Mütter, Väter plötzlich mit Kindern konfrontiert sind, Kinder bis Erwachsene, die sich radikalisieren, die verlieren ja auch ihre Kinder, die sie großgezogen haben und plötzlich nicht mehr wiedererkennen, wenn sie beispielsweise vor einigen Jahren zum IS gehen, wenn sie merken, dass in Schulen zunehmend Konflikte entstehen. Das sind alles Themen, die in erster Linie natürlich erstmal Muslime selbst betreffen. Ob sie dafür immer, da muss man immer schauen, von wem man da spricht, aber immer sozusagen auch das Problembewusstsein auch erkennen, dass sowas natürlich auch im Zusammenleben mit Andersgläubigen oder Menschen, die auch anders den Islam praktizieren. Das sind Lebensrealitäten, die in diesen Gemeinschaften stattfinden. Und da spielt natürlich Radikalisierung auch eine Rolle. Es muss nicht immer der Sprengstoffgürtel sein. Und das sind Themen, die sind nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, in Teilen der sogenannten islamischen Welt, auch Teil der Diskussionsmasse. Und was ich beobachte, ist einfach so eine sehr komische Art, nicht in den Dialog zu gehen im Sinne des Ehrlichmachens. Also auch einzugestehen, dass es Dinge gibt, die vielleicht auch wehtun, die vielleicht auch verunsichern, worauf man vielleicht auch noch keine Antwort hat. Und das ist ja das Schöne im Dialog, da kann man ja zusammen dran arbeiten.
20 Jahre Deutsche Islamkonferenz mit einer durchaus gemischten Bilanz. Ganz herzlichen Dank an Zeynep El-Masra.
Vielen Dank.
Interreligiöser Dialog. Das kann ganz lokal sein. Ein Treffen von einem Kreis Engagierten, die wissen wollen, was ihre Nachbarn so glauben. Aber es gibt auch interreligiösen Dialog auf allerhöchster Leitungsebene. Wenn der Papst einlädt. Und zwar nach Assisi, die Stadt des heiligen Franziskus in Mittelitalien. Vor 40 Jahren, 1986, gab es das erste interreligiöse Friedensgebet. Es war prominent besetzt, aber es hatte einen kleinen Schönheitsfehler. Man betete nicht gemeinsam, sondern nebeneinander. Und das ist bis heute so geblieben. Burkhard Schäfers berichtet.
My brothers and sisters, heads and representatives of the Christian churches.
Papst Johannes Paul II., der Dalai Lama, Großrabbiner Eliot Tuaf, Ina Mullah Khan vom Islamischen Weltkongress. Sie und andere sind im Oktober 1986 ins italienische Assisi gereist, um für den Frieden zu beten. Man erkennt die religiösen Vertreter an ihren unterschiedlichen Gewändern. Unter den 150 Gesandten sind Orthodoxe, Anglikaner und Buddhisten, Hindus und Sikhs, Aborigines aus Afrika und Amerika.
Die Idee, an selben Ort zu beten, mit einem gemeinsamen Anliegen, baut schon in sehr deutlicher Weise Brücken zwischen den Religionen. Es verändert was an der Mentalität, wenn ich denke, dass das Beten des anderen bedeutsam ist.
Klaus von Storch nennt die Weltgebetstreffen von Assisi eine Erfolgsgeschichte. Er ist katholischer Professor für systematische Theologie an der Universität Bonn. Als der Papst vor 40 Jahren zum ersten Assisi-Treffen einlud, war es noch nicht lange her, dass die römisch-katholische Kirche Vertreter anderer Religionsgemeinschaften überhaupt als gleichberechtigte Gesprächspartner sah.
1986 war ja das 25. Jubiläum der Ankündigung des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und Johannes Paul II. Wollte also jetzt deutlich machen, in der Tradition des Konzils mache ich jetzt im Dialog der Religionen einen entscheidenden weiteren Schritt.
Ein Friedensgebet als Symbol, Die katholische Kirche will gemeinsam mit den anderen Religionen vor allem das Verbindende betonen, anstatt auf das Trennende zu schauen. Allerdings, ein gemeinsames interreligiöses Gebet kann es nicht geben, sagt Klaus von Stosch. Für die katholische Kirche, für Orthodoxe und Evangelikale, auch fürs Judentum sei das mit Blick auf den eigenen Wahrheitsanspruch nicht oder nur schwerlich möglich.
Erst einmal haben die verschiedenen Religionen je für sich gebetet. Das ist ja auch das, was für Konservative am wenigsten anstößig ist. Aber das entscheidende Moment war, dass man dann eben von diesen verschiedenen Orten zusammengekommen ist an einem Platz und an dem dann auch jeweils gebetet hat. Und dann im respektvollen Schweigen dem Gebet des anderen zugehört hat.
Am Ende des Treffens betont der Papst damals, trotz vieler Unterschiede der Religionen gelte es, zusammenzuarbeiten. Der Franziskaner Thomas Freidel sagt, es war wichtig, dass der Papst nach Assisi einlud.
Mit einem guten Gespür dafür, dass es eben nicht in Rom stattfindet, sondern hier mit dieser Person des Franz von Assisi im Blick, der ja für die Menschen über die christlichen Konfessionen und über die Religionen hinweg, ich sage immer gerne, so eine Art Sehnsuchtsgestalt ist.
Freidel lebt als Franziskanerbruder in Assisi. Sein Konvent bereitet die Friedenstreffen mit vor. Franz von Assisi steht für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung. Grundwerte, auf die sich die meisten Religionsvertreter verständigen können. Auf die erste Einladung folgen weitere Weltgebetstreffen. 1993 wegen des Balkankrieges. Dann 2002, wenige Monate nach den Anschlägen des 11. September. Im Jahr 2011 lädt Papst Benedikt XVI. Nach Assisi ein. Thomas Freidel erinnert sich an einen symbolträchtigen Moment.
Nach der Schlussfeier auf dem Platz vor der Basilika sah das Protokoll vor, Papst Benedikt geht noch in die Basilika, hinunter in die Krypta zum stillen Gebet am Grab des heiligen Franziskus. Und den anderen Teilnehmern war es freigestellt, was sie dort tun. Und dann sind sie aber alle mitgegangen. Und in diesem stillen Moment am Grab des Franziskus, das war wirklich ein ganz bewegender und wichtiger Moment des Respekts voreinander, wo dieses ganze Anliegen dieses Tages nochmal deutlich geworden ist.
Weiter geht es 2016 mit einem Friedensgebet auf Einladung von Papst Franziskus. Nur was bringen solche Friedenstreffen, bei denen die religiösen Leitfiguren lediglich nebeneinander beten können? Klaus von Stosch, der seit langem zum interreligiösen Dialog forscht, sagt, Menschen, die vom Krieg betroffen sind, mache das trotzdem Mut.
Weil Religionsführer zeigen, es ist erlaubt, es geht. Papst Franziskus war da ja sehr energisch auch mit dem Großimam der Al-Azhar-Universität. Tut was gemeinsam für diese Gesellschaft, für diese Welt. Und dieses Tun bei religiösen Menschen muss immer vom Gebet begleitet sein. Das verändert die Wahrnehmung, hat ein religiös sensibler Mensch spürt, dass der andere Mensch da in Resonanz zu etwas tritt, was mehr ist, als ich verstehen kann.
Zum 40. Jahrestag im Oktober ist erneut ein Assisi-Treffen geplant. Vatikankenner vermuten, dass auch Papst Leo XIV. Teilnehmen wird. Das Thema Frieden ist eines seiner zentralen Anliegen. Kriege, Krisen und Gewalt, auch im Namen der Religion, dazu der weltweit zunehmende religiöse Nationalismus. Angesichts dessen könnte der Papst mit weiteren Religionsvertretern versuchen, Brücken zu bauen.
Das ist zwischen Islam und Judentum im Moment so bitter nötig wie nirgends sonst, aber leider jetzt ja dank Trump auch zwischen Christentum und Islam wieder. Langsam deutet sich auch an, dass Christentum, Judentum nicht mehr unbedingt funktionieren muss. Also da ein wirkmächtiges Zeichen zu setzen, dass wir die Religionen als Friedensstifter sehen, dass wir die Potenziale für Religionen, die Menschheit zusammenzubringen, stärken müssen.
All das in dem Wissen, dass auch die Religionen nicht per se friedfertig sind. Politisch dürfte dieses Friedenstreffen heikel werden. Wie deutlich sollten die Rednerinnen und Redner sich äußern?
Wichtig ist, dass die Opfer nicht namenlos bleiben, dass die Menschen in den Blick kommen, die leiden und sterben. Man muss nicht über Politiker reden und Orte nennen, aber es ist schon wichtig, dass man nicht einfach nur betet für alle Menschen, die in Kriegssituationen sind und Herr, schenk uns Frieden. Also so geht es auch nicht. An den Konstellationen, die jetzt im Moment uns in Atem halten, wird man nicht vorbeischauen dürfen.
Gaza, Iran, der Sudan, die Ukraine. Hilft es überhaupt, um Frieden zu beten? Der Franziskaner Thomas Freidel meint ja.
das Gebet prägt mich, verändert mich. Wenn ich für jemand anderes bete, man darf darauf vertrauen, dass das einen Wert hat und es verändert mich. Und wenn das möglichst viele tun, dann verändert es vielleicht auch die Welt,
sagt der Franziskanermönch Thomas Freidel. Das Beten ist also wichtig, aber anscheinend noch ein bisschen schwieriger als das Reden, zumindest wenn man es mit anderen Religionen zusammen tun möchte.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Interreligiöser Dialog, der wird geführt meist mit einer Erwartung, dass nämlich die Beteiligten einander besser verstehen dadurch und dass Vorurteile aufgeweicht werden. Aber was ist, wenn Dialog auch dazu führen kann, solche Stereotype erst zu erzeugen? Vor dieser Gefahr warnt Elad Lapidot. Elad Lapidot ist Professor für hebräische und jüdische Studien an der Universität Lille und vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Ich wollte wissen, ein interreligiöser Dialog auf Augenhöhe, das ist das Ziel, es wird viel beschworen, aber ist das vielleicht nicht mehr als ein Wunschbild?
Ich muss sagen, dass ich inzwischen mit Distanz über Dialog spreche. Ich denke, wenn man über Dialog redet, es gibt so viele verschiedene Voraussetzungen, die dann zu Projektionen werden, die man auf Situationen wirft. Und sehr oft ist es sehr weit von der Wirklichkeit. Also zum Beispiel in Dialog setzt man voraus, dass es zwei oder mehrere Parteien, ganz klare Parteien gäbe. Und diese Parteien sind klar identifizierbar und auch klar unterschiedlich, also differenziert unterschiedbar sind. Und ich finde, in der Wirklichkeit ist es viel komplizierter und manchmal paradoxerweise dadurch, dass man über eine Situation der Titel Dialog legt, generiert man eine Differenz, die vielleicht in der Wirklichkeit es gar nicht so stark gibt.
Das heißt, Dialog führt gar nicht dazu, dass Unterschiede verschwinden, sondern der Dialog erzeugt diese Unterschiede erst oder macht diese Unterschiede erst wirklich manifest?
Genau. Paradoxerweise habe ich das Gefühl, dass wenn man eine Situation Dialog nennt, im Kontext von interreligiöser Beziehung, vielleicht in jeder Kontext, aber in diesem Kontext ganz bestimmt, dann werden die Menschen, die tatsächlich in der Situation sind, im Gespräch teilnehmen, werden sie zu Positionen, die sie dann irgendwie repräsentieren müssen oder verstehen sie etwas präsentieren müssen, was es vielleicht gar nicht gibt. Und zweitens, mit dem sie vielleicht gar nicht identifiziert sind. Von daher finde ich tatsächlich paradoxal, dass durch dieses Gespräch über Dialog manchmal eher Unterschiede vertieft sind als überbrückt.
Wobei man genau diese Situation ja oft gar nicht so richtig im Blick hat. Also ich denke jetzt gerade zum Beispiel an den Dialog mit Muslimen, Musliminnen, wo dann ganz oft die Frage gestellt wird, können die überhaupt für den Islam sprechen? Und man dann gar nicht über den Punkt nachdenkt, dass vielleicht ja eine Religion einfach anders strukturiert ist, dass man gar nicht so klare Gruppen hat oder eine klare Hierarchie hat, wo klar ist, wer für wen eigentlich sprechen kann. Also dass man Erwartungen an die Teilnehmenden hat, auch an die Art, wie die Teilnehmenden strukturiert sind, die gar nicht wirklich offen sind.
Genau. Es gibt eine tiefe, ich würde sagen, epistemologisch oder konzeptuelle Problem. Und zwar Dialog setzt voraus, wie gesagt, dass es verschiedene Parteien sind, die verschieden sind, aber immerhin vergleichbar sind. Alle gehören zu einer Kategorie, in diesem Fall Religion. Und sehr oft in unserer Wirklichkeit diese Annahme, dadurch, dass Christentum einfach eine bestimmte Dominanz kulturell und politisch und sozial bekommen hat, natürlich in Europa, aber auch außerhalb, sehr oft werden interreligiöse Parteien auf ein Modell von christlicher Religion bestimmt. Das heißt, man geht davon aus, dass nicht nur Christentum Religion ist, sondern auch zum Beispiel Judentum Religion ist und Islam Religion ist und Hinduismus, Buddhismus etc. Alle Religionen sind in eine vergleichbare Art zu Christentum. Und das sehr oft führt zu Missverständnissen und eine falsche Repräsentation der Wirklichkeit.
Würden Sie sagen, dass man das mit dem Begriff des Othering bezeichnen könnte, dass man den Gesprächspartner, das Gegenüber gar nicht
in seiner eigenen Art wahrnimmt, sondern zu einer, ja, einfach zu einer Position macht?
Also in der Imagination, wenn wir über interreligiöser Dialog als Imagination, als Vorstellung denken, dann ja, kann es zu Othering kommen in dem Sinne, dass man, sei es als christlich, die anderen in eine bestimmte Art und Weise vorstellt, die gar nicht der Wirklichkeit entspricht. In dem Sinne Othering. Aber man muss auch verstehen, dass interreligiöse Initiativen finden in einer Wirklichkeit statt, die nicht rein theologisch ist, sondern sehr stark sozial und politisch bestimmt wird. Es gibt Machtverhältnisse. Wenn zum Beispiel wir in Deutschland über Dialog mit Islam sprechen, das ist nicht nur eine theologische Frage. Es ist natürlich eine Frage, die ganz starke politische Bedeutung hat über Rechte und Existenzen von Menschen. Deswegen, wenn Dialog nicht nur Imagination, sondern Wirklichkeit wird, das heißt, man organisiert Dialogen sogar staatlich, was weiß ich, Islamkonferenz oder andere Foren, die nicht nur theologisch, sondern staatlich organisiert wird, dann ist die Othering nicht nur imaginär. Das heißt, dann entstehen in der Wirklichkeit Prozesse, die dazu führen sollen, dass Islam als Religion, als Kirche, vergleichbar zu Christentum, entsteht. Und das ist nicht mehr Othering in dem Sinne, dass ich eine Imagination, Fantasie habe, sondern das ist Othering in dem Sinne, dass ich eine Politik führe, die dann Muslime in eine bestimmte Muster zwingen. Und das ist ein anderes Problem, ein viel größeres politisches Problem.
Und sind Sie selber ja auch in interreligiös angelegten Zusammenhängen unterwegs? Also Sie sind Teil des Projekts Intellectual Diaspora, das angesiedelt ist an der Katholischen Akademie Berlin, das vor allen Dingen eine christlich-jüdische Ausrichtung hat. Was läuft da anders oder warum ist es für Sie attraktiv, daran sich einzubringen?
Unser Programm, The Berlin Center for Intellectual Diaspora, heutzutage von mir geleitet und an der Katholischen Akademie Berlin gehostet, hat den Zweck, nicht einen interreligiösen Dialog zu führen, sondern der Fokus liegt darauf, wie man zeitgenössische, soziale, politische, kulturelle Fragen, die allen Menschen wichtig sind, gemeinsam sind, sei es in Berlin, in Deutschland, Europa und weltweit, wie man diese Fragen verhandelt, wie man über diese Fragen denkt, vor allem wenn diese Fragen mit Politik und Religion zu tun haben, wenn man aus verschiedenen Perspektiven über die Frage denkt, und zwar von verschiedenen Perspektiven, von verschiedenen Traditionen. Traditionen, die zu Religionen ja oder nein gehören. Es kann auch nicht genau Religionen, sondern Kulturen. Und wir denken, dass so eine Art Gespräch oder gemeinsame Überlegung zu führen, das heißt mit mehreren Perspektiven aus mehreren Traditionen, zu einer neuen Situation der europäischen Gesellschaften auch in Deutschland passt. Das heißt, eine Situation, wo wir in einer Gesellschaft leben, wo tatsächlich mehrere Gruppen, mehrere Traditionen, mehrere Kulturen zusammenleben, die manchmal tatsächlich andere Sprachen, andere Texten, andere Referenzen, andere Begriffe haben, immerhin aber zusammenleben. Und wir nicht mehr voraussetzen können, dass alle dasselbe Buch lesen, dass alle dieselbe Geschichte kennen, dass alle dieselbe Narrativen erzählen. Das heißt, wir müssen eine interkulturelle, manchmal spreche ich über interepistemische Gespräch führen, das heißt mit mehreren Perspektiven.
Interepistemisch, das ist dann zwischen den verschiedenen Verstehenstraditionen hin und her wandern. Vielleicht liegt manchmal dann ja auch Kraft darin, eben nicht miteinander zu sprechen. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt The Politics of Not Speaking, wo Sie sagen, gerade im Nicht-Sprechen kann eben auch Kraft liegen. Und da beziehen Sie sich auch auf postkoloniale Theorien und wenden die auf den christlich-jüdischen Dialog an und sagen, es ist manchmal auch gut, tatsächlich oder sinnvoll, das Gespräch zu verweigern.
Ja, da kommen wir zurück zum Anfang, die politische und strukturelle oder machtstrukturelle Voraussetzungen und Bedingungen von Dialog, wo es tatsächlich auch unter dieser Imagination von einem friedlichen Austausch tatsächlich zu Zwangsstrukturen, zu Othering-Strukturen, wie Sie vorher gesagt haben, kommen kann. Nicht nur imaginär, sondern wie gesagt auch gewaltpolitisch. Und tatsächlich das Buch, was ich geschrieben habe über The Politics of Not Speaking, es geht dort tatsächlich darum, dass in unsere politische Wirklichkeit aus verschiedenen Gründen wir nicht immer in der Lage sind, Gespräche zu führen, die gewaltfrei sind, sondern tatsächlich sehr oft das, was als Gespräch oder Dialog oder Austausch definiert wird, eigentlich eine Zwangssituation ist. Und deswegen ist das tatsächlich manchmal besser und wichtig, nicht Dialog zu suchen, den anderen in Ruhe zu lassen, sozusagen die Möglichkeit geben, selbst zu bestimmen oder tatsächlich auf Distanz zu sein, wo man eher sagt, ich soll mich jetzt euch nicht verständlich machen, ich soll mich nicht übersetzen, ich soll nicht zu Dialog gezwungen werden, sondern wir sollen auf Distanz bleiben.
Gar nicht so leicht auszuhalten. Meinen Sie, wir brauchen mehr Dialog oder weniger Dialog?
Wir müssen weiter reden. Wir müssen die Komplexität von Reden verstehen. Und Teil von Reden, Teil von dessen, was im Gespräch sein heißt, heißt auch zu wissen, worüber man manchmal nicht reden kann, mit wem man über was sprechen kann und dadurch Gespräche, Reden und Austausch sensibel gestalten und auch wissen, wann ist das am besten zu schweigen.
Dialog ist also kein Allheilmittel, sondern wer in einen Dialog geht, auch in einen interreligiösen Dialog, sollte sehr genau wissen, aus welcher Position er oder sie das macht und worüber eigentlich gesprochen wird. Ganz herzlichen Dank, Elad Lapidot.
Sehr gerne.
Miteinander ins Gespräch kommen. Das geht manchmal leichter, wenn man etwas ganz Konkretes hat. Zum Anfassen oder zum Anschauen. Zum Beispiel das. Ein riesiges Gemälde. 45 Quadratmeter Leinwand, 3 Meter hoch und 15 Meter breit. Zuversicht heißt dieses Kunstprojekt und es ist dazu gemacht, auf Wanderschaft zu gehen und das Gespräch anzuregen. Matthias Bertsch hat das mit Jugendlichen in Ulm gemacht.
Am meisten spricht mich an so das Eck mit der Paulskirche. Da entdeckt man auch so die Pride Flag. Das ist immer, was mich freut, wenn ich das in Gemälden oder so sehe.
Ich finde das Bild auch sehr schön, weil es zeigt zwei Seiten von der Welt. Die eine Seite ist grau, dunkel, Zerstörung, aber es ist immer Hoffnung da. Und auf der anderen Seite ist es dann blau, grüne Wiesen, Leute machen, was sie wollen. Jeder hat Spaß, ein Adler, der für Freiheit da ist.
Also ich muss sagen, am Anfang konnte ich mit dem Bild absolut gar nichts anfangen. Es ist ja alles so abstrakt gezeichnet. Und dann dachte ich mir so, hä? Das hat doch gar nichts mit meinem richtigen Leben zu tun. So. Und dann ist mir aufgefallen, das Ganze passiert doch in der ganzen Welt. Zum Beispiel da hinten irgendwie, Flüchtlinge gehen jeden Tag im Meer unter und es gibt ganz viel Leid. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch Fortschritte in der Welt und Gutes.
Vicky, Malte und Mathilda sind drei Jugendliche aus der evangelischen Martin-Luther-Gemeinde in Ulm. Sie sitzen auf der Empore der Kirche. Normalerweise sieht man von hier aus das ganze Kirchenschiff bis zur Orgel und zum Altar. Doch jetzt ist dieser Blick versperrt. Von der linken bis zur rechten Wand spannt sich ein riesiges, von Blautönen dominiertes Gemälde. Es besteht aus 5 Teilen oder Leinwänden. Ganz links bricht eine Welle über Menschen zusammen. Der zweite Teil zeigt brennende Häuser und ein Schachbrett. Im mittleren Teil ist ein Baum zu sehen. Links mit kahlen, abgestorben wirkenden Ästen, rechts voller Laub. Ab hier werden die Übergänge fließend. Im nächsten Abschnitt sind die römische Göttin der Gerechtigkeit Justitia, die Paulskirche und tanzende Menschen zu sehen und im letzten ein Adler, die Sonne und, ganz außen, das Gesicht von Margot Friedländer und die Worte »Seid Menschen«. Die im letzten Jahr verstorbene Holocaust-Überlebende ist eine Art Sinnbild für die Botschaft des Gemäldes. Vergesst die Vergangenheit nicht, aber denkt auch an heute. Zuversicht heißt das Kunstprojekt von Leo Hammes. Name und Idee haben noch einen weiteren Paten. Sie gehen auf Dietrich Bonhoeffer zurück. Der evangelische Theologe, der von den Nationalsozialisten ermordet wurde, ist dem Künstler vor gut 10 Jahren begegnet. Da setzte sich Leo Hammes mit einer Gruppe von Berufsschülern mit Kirchenfenstern auseinander. Zu jedem Fenster gehörte ein Text von Bonhoeffer. Einer davon sprach den Künstler besonders an.
Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Und das war für mich so eine Erkenntnis, wo dieser Mensch, Dietrich Bonhoeffer, trotz seinem Wissen, dass er da in diesen nationalsozialistischen Fängen, dass er da keine Chance mehr hatte, trotzdem immer noch so positiv war. Den Menschen immer noch ein Signal gesendet hat und gesagt, es ist nicht umsonst, was ich tue. Das hat mich fasziniert.
Wenn aber Bonhoeffer Zuversicht verbreitet, warum sollten wir, die wir im Frieden aufgewachsen sind und ihn bewahren wollen, es nicht auch tun? Diese Überzeugung ist für Leo Hammes und seine Frau, Sabine Macquarie, über die Jahre immer wichtiger geworden. Und so haben sie sich schließlich an die Arbeit gemacht. Er, der Maler, sie, die Pädagogin und Schriftstellerin.
Mein Mann ist derjenige, der impulsiv Farbe aufträgt. Und ich bin vielleicht diejenige, die dann nochmal nachfragt, wo das weitergeht, was er aufgetragen hat auf die Leinwand. Und vielleicht auch diejenige, die die Frage stellt, was ist wichtig, damit das jemand versteht, was du auf die Leinwand bringst. Zum Beispiel eben der Demokratiegedanke, der ohne die Paulskirche nicht unbedingt zum Ausdruck kommt.
Denn in der Paulskirche in Frankfurt am Main tagte 1848 das erste demokratisch gewählte Parlament in Deutschland. Von Anfang an war dem Künstlerpaar Hammes Macquarie noch etwas anderes wichtig. Wenn das Gemälde junge Menschen ansprechen soll, dann sollten sie auch an der Entstehung beteiligt sein. Mit diesem Vorsatz wendeten sich die beiden an die Konfirmanden in ihrer Heimatregion Dithmarschen.
Meine Frau und ich haben die eingeladen in unsere große Halle, wo wir das Bild gemalt haben, um mit denen einfach darüber zu sprechen. Und einfach um ihnen zu sagen, ja, okay, wie stellt ihr euch euer Leben vor? Sagen wir, wie möchtet ihr eure Zukunft haben? Und diese Kinder und Jugendlichen waren da relativ klar.
Eigentlich, so Sabine Macquarie, sei das Bild eine Reflexion dessen, was sie von den Jungen und Mädchen erfahren hätten. Vor allem auf der rechten, sozusagen positiven Seite.
Der Adler zum Beispiel, der für die Konfirmandinnen im Norden so wichtig war. Warum? Weil der Freiheit bedeutet hat für sie. Und sie wollen auch Freiheit haben. Sie wollen auch frei reisen. Sie wollen sich auch frei ausdrücken. Sie wollen tanzen können. Sie wollen Bilder malen können. Es gab sehr viel, was von den Schüler und Schülerinnen zu uns zurückkam. Und das war toll.
In Burg in Dithmarschen, wo sich das Atelier des Malers befindet, wurde das Gemälde im Januar dieses Jahres zum ersten Mal ausgestellt. Seitdem ist es unterwegs. Erst war es in der Konstantinbasilika in Trier zu sehen, dann in der Martin-Luther-Kirche in Ulm.
Kirchen haben schon so eine Ruhe und einfach diese Möglichkeit, sich darauf einzulassen, sich hinzusetzen, ungestört zu sein und sich in dieses Bild zu begeben. Das ist, glaube ich, eher in solchen Kirchen möglich als in Stadthallen oder in Jugendzentren.
Letztlich ist es dem Künstler aber nicht so wichtig, wo sein Bild zu sehen ist, sondern dass es wahrgenommen und darüber gesprochen wird. Viele junge Menschen docken an irgendeinem Detail des Gemäldes an, so seine Erfahrung aus Gesprächen und Workshops, die er mit Jugendlichen durchgeführt hat.
Beispielsweise bei der Welle, ja, wo die dann sagen, ja, sie können sich das vorstellen, in welche Situation Menschen kommen, die dann quasi in diese Situation da reingeworfen werden, weil in diese Situation sind. Oder halt eben auch hier bei diesen Schachfiguren, wo wir sagen, okay, das regt zum Nachdenken an, wie man halt eben mit Menschen umgeht oder wie man Menschen benutzt.
Dass dabei jede und jeder etwas anderes in dem Bild sieht und das Gesehene anders versteht, mache gerade den Reiz aus, sagt Tore, eines der jungen Gemeindemitglieder aus Ulm, während sein Blick über die lang gestreckte Leinwand gleitet.
Die Kunst ist jetzt nicht geschriebenes Wort. Das heißt, man kann jetzt, finde ich, viel freier interpretieren. Wir sehen eine Tänzerin. Wir können nicht direkt sehen Freude, aber man kann es erahnen. Und dadurch kann jeder Mensch selber nochmal reflektieren, was der Wert selber für einen bedeutet. Das heißt, ist Freiheit jetzt Tanz für mich oder ist Freiheit eben kein Tanz für mich? Oder sehe ich jetzt das Schachspiel? Was bedeutet das für mich? Und daraus muss der Mensch selber nachdenken und ich finde, das geht viel tiefgründiger, als wenn man es nur lesen würde als Wort.
Für Vicky, die neben ihm sitzt, wirkt die Kombination. Das Bild mit seinen düsteren und hoffnungsvollen Aspekten und die Worte Margot Friedländers.
Am Ende steht ja auch seit Menschen und ich finde einfach, das zeigt nochmal, dass man gar nicht so richtig falsch machen kann, selbst wenn es mal für einen vielleicht schlechter läuft, dass es eben Hochs und Tiefs gibt und man einfach so sein soll, wie man ist und diese Zuversicht in sich tragen soll.
Das Projekt Zuversicht des Künstlers Leo Hammes können Sie ab kommendem Montag, also 7. September, in Braunschweig sehen, in der St. Magni-Kirche. Und ab November dann in Heide in Holstein. Religionen im Radio gibt es sonntags immer ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Und für mehr Themen aus Religion und Gesellschaft empfehle ich Ihnen Tag für Tag. Immer werktags ab 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Ich bin Kirsten Dietrich. Danke fürs Zuhören.